Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind bei Folge 231 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 269. Im Studio, ja, ich bin nicht alleine, Maren Schönfeld, und die haben wir schon mehrfach gehört. In den Folgen 150 war sie, in den Folgen 215, 216, 259 bis 260, 269 und 286 bis 288. Immer zu anderen Themen. Mal als Journalistin, mal als Schreiberin, mal als, ja, was auch immer. Wir sind gut im Dialog und heute haben wir das Thema: Was tun, wenn eine Buchhandlung Bücher aus Kleinstverlagen nicht bestellen möchte? Und ich habe gerade zu Maren gesagt, naja, wir haben zwei Branchen in Deutschland, wo man über Nacht bestellen kann. Das eine ist die Apotheke, das andere ist die Buchhandlung. Und es ist einfach eine wahnsinnige Logistik dahinter. Also Folge 1 von 2: Was tun, wenn Buchhandlungen Bücher aus Kleinstverlagen nicht bestellen? Als du mir die Frage gestellt hast, habe ich gedacht, oh, wir müssen ein bisschen ausholen. Wir holen aus und widmen uns wiederholt dem Verhältnis Verlag-Buchhändler. Es ist ja über Jahrzehnte gewachsen. Es gibt viele Gepflogenheiten und gemeinsame Verabredungen. Da wären beispielsweise die Art und Höhe der Rabatte, die Zahlungsziele und Vereinbarungen über die Aufteilung von Porto und Versandkosten. Und natürlich auch, was die Aufgabe des Großhändlers ist. Eine wichtige Schnittstelle ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Beide Seiten sind gleichberechtigte Mitglieder und kommunizieren und sie einigen sich auf Standards. Also was ganz Tolles, was in keiner anderen Branche da ist. Diesen Verein, Börsenverein, gibt es seit über 150 Jahren. Manche kleinere Verlage und Buchhandlungen sind dort nicht Mitglied, sondern wählen andere Möglichkeiten, sich auszutauschen oder gemeinsame Vorteile zu genießen. Ja, und liebe Maren, zu diesen gemeinsamen Standards gehört auch, dass Bestellungen von Verlagen zu akzeptablen Rabatten schnellstmöglich ausgeliefert werden und der Verlag dem Buchhändler einen Porto- und Verpackungsanteil in Rechnung stellt. Tja, und warum klappt das manchmal nicht? Als Problem haben sich in den letzten rund 10 Jahren steigende Portokosten für beide Seiten insbesondere dadurch ergeben, dass es die sehr preiswerten Büchersendungen in dieser Form nicht mehr gibt. Beides spielt für die Frage, die uns ja heute leitet, eine wichtige Rolle.
Ralf, du stehst ja als Verleger auf der einen Seite des Schreibtischs und ich als Schriftstellerin quasi auf der anderen Seite. Für uns Schreibenden stellt sich immer die Frage, wie wir unsere Manuskripte veröffentlichen können und wollen auch. Eventuell steht ein größerer Verlag zur Wahl, das ist aber eher selten der Fall. Es ist auch nicht unbedingt das Beste, in einem großen Verlag zu veröffentlichen. Dazu möchte ich später noch mal was sagen. Meist haben wir Schriftsteller, die wie ich als Poetin randständige Genres wie Gedichte schreiben, die Wahl zwischen einem kleinen Verlag oder Self-Publishing. Ist dein Input-Verlag eigentlich ein kleiner oder mittlerer Verlag? Würdest du ihn als Independent-Verlag bezeichnen? Und was ist das eigentlich, ein Independent-Verlag?
Also sehr klein auf jeden Fall. Und die Definition eines Independence-Verlags ist relativ einfach. Es ist ein Verlag, der konzernunabhängig ist, meistens inhabergeführt und in der Regel einen Jahresumsatz von maximal 1 bis 5 Millionen Euro hat, oft allerdings wirklich im kleinen 100.000er-Bereich. Manchmal ist er auch nur ein Hobby. Ein solcher Verlag gehört also nicht als einfaches Label zu einer größeren Verlagsgruppe, sondern ist wirtschaftlich und in seinen Entscheidungen komplett eigenständig. Ob er seine Bücher selbst ausliefert oder das machen lässt, spielt dabei keine Rolle. Der Verlag trägt das Risiko und im Fall von guten Verkäufen hat er ein wenig Rücklagen für das nächste Jahr. Geschätzt 80% aller deutschen Verlage gehören zu dieser Gruppe der Independent-Verlage oder Kleinverlage. Allerdings haben die mittleren und großen Verlage, die zu einem Konzern gehören, den Löwenanteil des Umsatzes in der Verlagsbranche. Und der Gesamtumsatz der Branche ist 9 Milliarden. Und da würde ich sagen, 8 bis 8,5 Milliarden sind die Konzernverlage. Wer sich das übrigens in Hamburg mal anschauen möchte, es gibt eine Website, auf der sich solche unabhängigen Verlage zusammengetan haben, www.luv-hh.de, luv-hh.de, Liste unabhängiger Verlage Hamburgs. Und da sind bekannte Namen bei, aber eben alles konzernunabhängig und klein oder sehr klein. Ach ja, damit Bücher gefunden werden können, müssen sie eine ISBN haben und in der Buchhändler-Datenbank dem VLB verzeichnet sein. Ja, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Was der gewöhnliche Hörer vielleicht nicht weiß, auf der Webseite www.buchhandel.de kann man all diese Bücher, es sind rund 1 Million, finden. Also alle, die der Buchhändler findet, kann man selber zu Hause recherchieren, buchhandel.de.
Eine Million, das ist ja eine erschlagende Zahl, die einem gar nicht so klar ist, wenn man selber auf der schreibenden Seite des Schreibtisches ist.
Und jedes Jahr 60.000 neue dazukommen.
Ja, das auch noch. Also ich möchte, wenn ich entscheide, wo bzw. wie ich ein Buch veröffentliche, möchte ich schon, dass man das im Buchhandel bekommt, das Buch. Auch wenn es nicht in örtlichen Buchhandlungen ausliegt. Aber wenn ich irgendwo lese und manchmal mache ich auch Online-Lesungen und jemand geht dann in eine Buchhandlung, wo auch immer er wohnt, dann hätte ich schon gerne, dass dort mein Buch bestellt werden kann oder gekauft werden kann. Ich habe ja für dich, Ralf, das Buch Frauen, die den Ruf vernommen von Cécile de Jong für deine Reihe Perlen der Literatur bearbeitet und das Vor- und Nachwort geschrieben. Aber in zwei Buchhandlungen hieß es, man könnte das nicht bestellen. Freunde von mir haben das versucht und sind da gescheitert. Da ist man natürlich erstmal verwundert und vielleicht auch ein bisschen konsterniert. Kannst du dir erklären, warum das so passiert ist?
Ich muss wieder ausholen. Alle meine Bücher haben eine ISBN und sind bei den beiden großen, den größten Grossisten, nämlich Libri und Zeitfracht, in ausreichender Stückzahl vorhanden. Also ich habe alles richtig gemacht. Lediglich einige der älteren Titel sind nicht immer beim Grossisten lieferbar. Der Buchhändler müsste sie separat bestellen. Da gibt es zwei Wege, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Darüber, warum eine einzelne Buchhandlung eine solche Aussage macht, die falsch ist, kann ich nur spekulieren. Entweder sie lassen sich nicht von den gängigen Grossisten, sondern von anderen Zwischenhändlern und Einkaufsgemeinschaften beliefern, oder sie würden die Bücher beim Verlag direkt bestellen. Ja, letzteres ist technisch natürlich möglich, per E-Mail oder wie auch immer, Online-Shop. Aber das Problem, sie erhalten kleinste Rechnungen. Das ist unwirtschaftlich für Buchhändler. Je nach Software müssten sie diesen Verlag als Buchlieferanten in den Stammdaten anlegen und eine einzelne kleine Rechnung überweisen, was gemessen am Rechnungsbetrag unwirtschaftlich ist. Auf den typischen Rechnungen eines Buchhändlers vom Grossisten oder der Einkaufsgemeinschaft stehen zwischen 20 und 100 Bücher jede Woche. Also ist für diese Menge einmal ein Rechnungsbetrag zu überweisen. Rechnungsbeiträge im Wert von vielen hundert Euro. Ja, es müssen eigentlich keine neuen Stammdaten angelegt werden und der Aufwand im Verhältnis zur Rechnungssumme ist sehr gering. Also das Problem der Kleinstrechnung. Außerdem muss der Buchhändler bei einer Verlagsbestellung anteilig die Portokosten mitbezahlen und das Verpackungsmaterial entsorgen. Bei einer Lieferung der anderen genannten erhält er die Ware in wiederverwertbaren Wannen oder Kartons, die ebenfalls nochmal benutzt werden können.
Das klingt ja ganz plausibel, was du erzählst, und ich kann das auch nachvollziehen, aber es klingt aus meiner Perspektive als Leserin jetzt auch nachgerade absurd, denn es ist doch ein ganz normaler Vorgang. Ich gehe in die Buchhandlung meines Vertrauens und bestelle ein Buch. Und die Idee, dass sich das für den Buchhändler nicht lohnen könnte, die Idee kommt mir gar nicht. Denn wir sollen doch im örtlichen Handel kaufen und wir sollen den lokalen Handel stärken und nicht online bestellen. Und deshalb verstehe ich das überhaupt nicht, wenn ich mich dann auf den Weg in die Buchhandlung mache, statt es online zu bestellen, dass ich dann heißt, kaufen Sie es doch mal im Internet, ne? Das ist absurd. Und wenn wir das mal weiterdenken, wirkt sich das doch sehr auch auf die literarische Landschaft aus. Denn dann bestimmen doch nur noch die großen Verlage und die Grossisten, was in den Buchhandlungen ist, demzufolge auch, was gekauft wird. Und das engt doch die ganze Verlagslandschaft, die ganze Buchlandschaft wirklich sehr ein.
Die wirtschaftlichen Zwänge sind's aber. Leider. Und du hast völlig recht, liebe Marin. Um genau dieses Ziel zu erreichen, gibt es seit vielen Jahrzehnten eine einfache Lösung. Es sind nämlich die Barsortimente Libri, Zeitfracht, Umweit, die viele hunderttausend Titel täglich lieferbar haben und binnen 24 Stunden portofrei liefern. Der Nachteil für den Buchhändler ist, dass der Rabatt um ca. 10% niedriger ist, als wenn er beim Verlag direkt bestellen würde. Der Vorteil liegt in der Bündelung der Lieferung und den bereits genannten wöchentlichen oder monatlichen Rechnungen, der Lieferung in der Wanne, es müssen nicht extra die Stammdaten für einen einzigen Verlag als Buchlieferanten angelegt werden und so weiter. Wir sprechen hier also vom Spannungsverhältnis des technischen Möglichen, nämlich das tägliche Besorgen über Barsortiment, das sind ja die Grossisten, und dem Wunsch nach hohen Rabatten, wenn man die Ware beim Verlag erhält. Ideal ist für den Buchhändler eine Verlagsbestellung von mindestens 20 Exemplaren, also eine gemischte Zusammenstellung von Novitäten und Backlist, so dass sich das Porto, die Verpackung und Überweisungsarbeit im Verhältnis zu dem hohen Rabatt lohnen.
Du, da muss ich dir aber nochmal sagen, wenn wir hier über Rabatte reden, dann möchte ich nicht davon anfangen, wie hoch der Anteil der Buchtantieme für den Schriftsteller eines jeden Buches ist, das über den Buchhandel geht und nicht bei dem Schriftsteller selber von den Exemplaren, die er zu Hause hat, signiert, gekauft werden. Also das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, also es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, die Ausgabe der Perlen jetzt in diesem Beispiel über die Buchhandlung zu bekommen. Was mache ich denn als Kaufwillige, wenn ich in der Buchhandlung abblitze?
Ich kann nur wiederholen, du hast recht. Ich kann es nicht verstehen, wenn alle meine Bücher über das Barsortiment erhältlich sind, warum ein Buchhändler behauptet, er könne sie nicht bestellen. Ich kann nur wiederholen, die neu aufgetauchte Sorge, wenn zu viele tägliche Bestellungen dieses Besorgungsgeschäftes, nämlich Kleinstmengen binnen 24 Stunden übers Barsortiment zu beziehen, den Tagesumsatz ausmachen, dann sinkt die Marge. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, nicht alle Kleinverlage sind bei den Barsortimenten gelistet. Das wäre für die Barsortimente unrentabel. Für Kleinstverlage sind Barsortimente nicht sehr offen, es sind unrentable Kunden. Viele Kleinstlagerflächen müssten reserviert werden, die sich viel zu selten umschlagen. Eine so große Firma mit Hunderten von Angestellten und sehr großen Lagerhallen ist das ja schließlich. Eine solche Firma braucht einen Lagerumschlag von 2 bis 5 Mal als Ziel je Jahr. Das bedeutet so viel wie die zum Jahresanfang bestellten 50 Bücher müssen sich 100 bis 250 Mal verkaufen. Das heißt, das Barsortiment müsste zwischenzeitlich 2 bis 4 Mal nachbestellen. Wären hingegen von den 50 lagernden Büchern am Jahresende nur 25 verkauft, wäre der Lagerumschlag bei einer völlig unrentablen Zahl von 0,5. Das ahnt man schon, dass das unrentabel ist. Jetzt kommt der Cliffhanger. Wir müssen einfach aufhören, damit der Podcast nicht zu lange wird. Aber wir versprechen, nächste Woche kommt Folge 2 von 2. Bleiben Sie also dran, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Nächste Woche also Folge 332 mit Maren Schönfeld wieder im Studio mit dem Thema, was tun, wenn Buchhandlungen Bücher aus Kleinstverlagen nicht bestellen möchten. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Gut, dass Sie geduldig mit dabei waren. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.